Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Michael Borgers, schön, dass Sie dabei sind.
Karl-Heinz Rummenigge beruhigt Dietmar Hopp.
Plakate, die Dietmar Hopp, SAP-Gründer und Fußballmäzen, beschimpfen, hingen im Stadion. Deshalb musste er beruhigt werden. Verbale Angriffe, über die am Wochenende viel berichtet wurde. Angemessen oder vielleicht doch übertrieben? Ein Thema heute. Außerdem die für nicht wenige wichtigste Karte im deutschen Fernsehen, die Tagesschau-Wetterkarte, wird 60. Und Ausnahmesituation auch für Journalistinnen und Journalisten in Griechenland. Die Lage ist nicht neu. Tausende Flüchtlinge, die in überfüllten Lagern auf den griechischen Inseln darauf warten, weiterziehen zu können. Weiter aufs europäische Festland. Seit Jahren ist das so und seit Jahren berichten Medien darüber. Nur längst nicht mehr so viel und so prominent wie beispielsweise noch 2015. Doch das hat sich geändert an diesem Wochenende. Seit der Ankündigung der Türkei, flüchtende Menschen nicht mehr an der Ausreise nach Europa hindern zu werden. Für den Deutschlandfunk vor Ort im Norden Griechenlands an der Grenze zur Türkei ist seit Sonntag Panayotis Gavrilis, nicht zum ersten Mal. Was anders gegenüber vorherigen Reportagereisen ist, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen.
Also die Lage hier ist tatsächlich für jemanden, der sich nicht auskennt, unheimlich schwierig. Es gab auch mal den Fall, ich glaube, das waren NDR-Journalisten, die wurden hier festgenommen. Das passiert tatsächlich auch. Das ist nicht unüblich, weil häufig weiß man nicht, wo hält man sich auf. Ist das jetzt schon militärisches Sperrgebiet, wo man nicht sein darf? Weil es eben Felder sind, Wälder sind. Hier gibt es den Grenzfluss Evros. Für mich aktuell ist es gerade extrem schwierig, an Informationen zu kommen, weil man hört, das Militär macht gerade Übungen, macht Schießübungen, übt ein Manöver und dann ist man natürlich verunsichert. Okay, kann ich denn jetzt irgendwie versuchen, da mal die Straße abzufahren und zu gucken, wie nah komme ich denn an die Grenze. Das ist relativ unübersichtlich, die Lage, das muss ich schon zugeben.
Und Sie müssen sich dann bei den Informationen wahrscheinlich auch auf die der griechischen Regierung verlassen, die zum Beispiel gerade eben widersprochen hat der Darstellung eines BBC-Journalisten, der heute Morgen berichtet hat, ein griechischer Grenzschützer habe einen syrischen Flüchtling erschossen. Entsprechende Videos gibt es auch in sozialen Medien. Wie können Journalisten wie Sie da aktuell überhaupt Klärung reinbringen?
Wir sind alle, die hier sind und von hier berichten, wir sind alle in einer WhatsApp-Gruppe. So ist es. Das mag vielleicht komisch klingen, ist aber letztendlich sehr praktisch, weil dort werden wir quasi direkt informiert, kriegen quasi direkt die Infos eines Offiziellen der Regierung, der in dem Pressestab des Premierministers ist. Wir kommen nicht direkt an die Grenze. Und es gibt Timeslots. Heute Morgen war einer und es soll heute Nachmittag oder vielleicht am Abend noch einen geben. Das entscheidet aber die Regierung. Wir kriegen dann eine SMS über WhatsApp und da heißt es dann, okay, machen Sie sich bereit. Sie müssen sich dann registrieren. Da muss man seinen Ausweis abgeben. Das ist unheimlich, ja, bürokratisch. Es funktioniert, aber es dauert eine halbe bis eine Stunde, weil wir sind ungefähr 50 Journalistinnen und Journalisten und dann dürfen wir sozusagen ans Geschehen ran. Wir dürfen aber dann sozusagen, also es ist alles limitiert. Wir dürfen ungefähr eine halbe Stunde dürfen wir dann filmen. Wir dürfen nicht direkt an den Zaun und mit den Menschen auf der anderen Seite sprechen, sondern es heißt dann hier aus Sicherheitsgründen bitte Abstand halten. Ich kann es ein Stück weit auch verstehen, weil man natürlich nicht weiß, wie die Leute reagieren, wenn da jetzt plötzlich 20 Kameras auf sie zustürmen und mit denen reden wollen. Ob das nicht eine gewisse Dynamik entwickelt oder auch ob es einfach ruhig bleibt. Also heute, als ich da war, war alles ruhig und ich habe gefragt den Verantwortlichen, warum kann ich denn nicht an den Zaun und mit den Leuten sprechen? Und hat gesagt, ja, es ist schwierig und so. Es ist halt eine sehr, sehr sensible Zone, gerade für die Griechinnen und Griechen hier. Und das Militär und die Polizei sind da direkt vor Ort sehr angespannt. Es ist manchmal frustrierend, aber das ist aktuell die einzige Quellenlage, die wir zumindest bekommen. Und es gibt auch Kollegen, die sagen, na, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt hier noch eigentlich machen soll.
Und dann gibt es da noch die Situation auf den Inseln, auf Lesbos, in der Nähe der Flüchtlingslager, wo von Gewalt gegenüber Journalisten die Rede ist. Der deutsche Videojournalist Michael Trammer wurde am Sonntag von offensichtlich Rechtsradikalen angegriffen, hat eine Platzwunde am Kopf und Prellungen davongetragen. Er sagte gegenüber dem Tagesspiegel, er fühlte sich an die Situation in Rostock-Lichtenhagen 1992 erinnert. Ein Pogrombrauer sich zusammen. Und er hat erklärt, wieder nach Deutschland fahren zu wollen. Droht aktuell eine Situation, in der Journalistinnen und Journalisten nicht mehr berichten wollen und können direkt von vor Ort auf den Inseln?
Es ist einfach gefährlich, das muss man einfach so sagen. Es ist auch das, was wir, also wie wir uns hier austauschen. Also ich habe das Gefühl, im Norden werden wir vielleicht ein wenig zu sehr beschützt im Sinne von, es ist alles sehr restriktiv und habe den Eindruck, dass auf den Inseln das ein wenig vernachlässigt wird. Man muss aber auch dazu sagen, dass Gewalt gegenüber Journalistinnen und Journalisten in Griechenland, das ist sozusagen leider kein neues Phänomen. Das hat es auch am Rande von rechten Demonstrationen auch in Athen gegeben, wo dann mit Eisenstangen auf Kameraleute draufgegangen wurde und auch eben griechische Kolleginnen und Kollegen schwer auch zum Teil verletzt wurden. Das Problem auf Lesbos ist eine extrem gefährliche Gemengenlage. Es gibt bestimmte Gruppen, die sozusagen auch Straßensperren errichten. Und ich hatte gesehen, jetzt Florian Schmitz, ein Autor und freier Journalist, der hat geschrieben, wollte durch Moria fahren, also da, wo auch das Flüchtlingslager ist. Und die haben ihm gesagt, dass Journalisten seien da unwillkommen und er müsste jetzt sozusagen sofort die Insel verlassen. Also das, was auf den Inseln passiert, das sollte einem auf jeden Fall Angst machen, weil letztendlich, wenn Leute abreisen und sagen, es ist nicht mehr sicher für mich, dann ist das de facto eine Einschränkung der Pressefreiheit.
Panayotis Gavrilis über seine und die Arbeit anderer Journalistinnen und Journalisten aktuell in Griechenland, an der Grenze zur Türkei. Und von dort weiter nach Berlin. Es war eine der spannendsten Mediengeschichten des vergangenen Jahres, die von Silke und Holger Friedrich. Plötzlich Verleger hätte der entsprechende Hollywood-Film wohl geheißen. Über ein Unternehmer-Ehepaar, das eine Zeitung kauft. Einfach so, die Berliner Zeitung. Eine Geschichte, die andere Redaktionen seitdem aufmerksam begleiten. Unter anderem mit Enthüllungen über die Stasi-Vergangenheit von Holger Friedrich, über Einflussnahme auf redaktionelle Berichterstattung oder, aktuell, über ein drohendes Ermittlungsverfahren in der Schweiz. Und nun auch noch das. Offenbar braucht die Berliner Zeitung einen neuen Chefredakteur. Wieder. Matthias Thieme, erst vor 3 Wochen an die Spitze der Redaktion gerückt, soll gekündigt haben. Warum, das habe ich vor der Sendung den Berliner Medienjournalisten Daniel Buß gefragt.
Ja, offen gestanden, so genau ist das als Außenstehender gar nicht zu erfahren. Matthias Thieme hat bislang nicht auf eine Anfrage reagiert, auch nicht die Friedrichs oder ihr Geschäftsführer im Berliner Verlag Michael Mayer. Was aus dem Verlag dringt, das ist der Eindruck, Thieme, eigentlich hoch engagiert und auch jemand, der schwierige Konstellationen abkann, habe nach und nach realisiert, worauf er sich da eigentlich eingelassen hat. Vor allem bei der Frage, wie der Verlag und die Redaktion künftig strukturiert werden sollen, das große Stichwort hier Workflows, da sollen die Vorstellungen stark auseinandergegangen sein. Thieme soll da am Ende schlicht das Gefühl beschlichen haben, die neuen Verleger, die aus einer ganz anderen Welt kommen, nehmen seine Erfahrung bei der Produktion einer Zeitung nicht wirklich ernst. Da spielt offensichtlich Emotionalität auch eine Rolle, nennen wir es vielleicht eine Kränkung.
Auch der Journalismus der Berliner Zeitung war zuletzt in die Schlagzeilen geraten. Eine Software hat begonnen, Quellen im Netz zu scannen, darunter auch staatliche Nachrichtenagenturen aus Russland und China. Wollte Thieme das vielleicht nicht?
Also das wollte niemand außer den Friedrichs und ihr Geschäftsführer Mayer, der die Software mitentwickelt hat außerhalb des Berliner Verlags. Mir wurde aber erzählt, die Redaktion habe das einmal sehr klar artikuliert und dann sei das auch kein besonderes Thema mehr gewesen. Die Software sei jetzt nicht operativ im Einsatz. Thieme selbst soll auch klar gemacht haben, unter ihm fließen keine automatisierten Quellen in die Zeitung ein. Aber ja, das muss man auch sagen, das war natürlich ein klarer Widerspruch der eher technikverliebten Denke der neuen Besitzer. Und Thieme war damit von Anfang an aus der Sicht Friedrichs schon sowas wie ein unbequemer Geist. Die Redaktion kennt solche führungslose Phasen auch. Auch Thiemes Vorgänger hätten sich zuletzt rar gemacht unter den Friedrichs. Das ist insgesamt eine sehr abgehärtete Redaktion. Dem Blatt wird man das Chaos also eher nicht anmerken. Aber bei der Berliner Zeitung stellt man sich natürlich jetzt die Frage, wer will diesen Job jetzt noch machen, nachdem die Friedrichs sich erst von der bisherigen Chefredaktion um Jochen Arns getrennt haben und nun ein neuer nach nicht mal einem Monat praktisch die Flucht ergriffen hat?
reden wir zum Schluss noch mal ganz kurz über die Berichterstattung über die Berliner Zeitung. Der Spiegel hat gestern zum Beispiel online mit der Meldung aufgemacht, dass Thieme gekündigt hat. Die Welt am Sonntag hat gerade mal wieder in einer großen Geschichte über die Vergangenheit der Friedrichs berichtet. Viele Kommentare waren sehr scharf. Ich würde sogar sagen, schadenfroh. Täusche ich mich da?
Nein, da würde ich mitgehen. Einige Branchendienste berichten da schon sehr hämisch. Jeder Fehltritt wird da süffisant breitgetreten nach dem Motto, seht ihr, es sollte vielleicht doch nicht irgendwer einen Verlag betreiben. Man muss aber auch sagen, die Energie, die gerade die Welt am Sonntag entwickelt hat, die gestern zum Beispiel berichtet hat, die Friedrichs hätten jahrelang in der Schweiz eine Firma nur scheinbar betrieben. Diese Energie, Recherche ist journalistisch erstmal wünschenswert. Ich würde aber schon sagen, das Thema wird auch bisweilen höher gehangen, als es gemessen an den Themen tatsächlich ist. Gleichwohl ist in sozialen Netzwerken aber ja auch der Hashtag Silke und Holger auch außerhalb der Medienszene ein Gesprächsthema. Die Sache ist einfach ziemlich kurios, auch mit diesen beiden Figuren, mit diesen Typen. Und zunehmend muss man sagen, für die Journalistinnen und Journalisten der Berliner Zeitung ist die ganze Sache auch einfach traurig.
Medienjournalist Daniel Buß zur Berliner Zeitung, die wieder eine neue Chefredakteurin oder einen neuen Chefredakteur sucht. Und nun ein ganz anderes Thema. Es lodert weiterhin das Lagerfeuer der Nation. Nicht mehr mit ganz so großer Flamme wie früher, aber rund 10 Millionen Menschen schalten noch immer Abend für Abend ein um 20 Uhr, wenn die Tagesschau über das Weltgeschehen informiert und zum Schluss, ja, noch einen Blick in die Zukunft wirft.
Die Vorhersage bis morgen Abend.
Die ARD-Wetterkarte feiert Jubiläum.
Seit 60 Jahren setzt die Tagesschau beim Wetter alles auf eine Karte. Zuvor, in der Steinzeit des deutschen Fernsehens, waren noch Experten des deutschen Seewetteramtes jeden Abend ins Hamburger Studio gekommen, um live mittels Schiefertafel und zwei Wetterpuppen den Deutschen zu erklären, warum sie am nächsten Tag einen Schirm einpacken sollten oder eben nicht. Eine frühe Form der Wettershow, die in gewisser Weise heute wieder modern wäre, angesichts von Wetterfeen und Fröschen, die auch im Ersten, das Thema Nummer 1, über das sich nun wirklich jeder unterhalten kann, zur Sendegestaltung nutzen. Doch wie das so ist, das Einfache bleibt oft das Langlebigste.
Hier ist das deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Anschließend die Wetterkarte. Guten Abend.
Mit Karl-Heinz Köpke, dem Mr. Tagesschau der 60er, 70er und 80er Jahre, wurde die tägliche Nachrichtensendung und der sich anschließende Wetterbericht, der aus Frankfurt zugeliefert wurde, zum Hochamt der Deutschen. Wer meinte, zwischen 20 und 20.15 Uhr anrufen zu müssen, setzte sich dem Verdacht aus, unhöflich oder zumindest ungebildet zu sein.
Man darf nicht vergessen, das war ja das erste Programm, die Tagesschau. Da waren die Straßen leer.
Erinnert sich Matthias Peinelt, der seine Berufslaufbahn beim Hessischen Rundfunk in der Trickfilmabteilung, die für die Wettergrafik zuständig war, begonnen hat.
Das, was da gesagt wurde, das war die pure Wahrheit. Und was in der Wetterkarte gesagt wurde, das hat man dann geglaubt. Und wehe, das hat nicht gestimmt. Meine Güte, gab es da Zuschriften.
Die Kaltfront des nordeuropäischen Tiefs wandert über fast ganz Deutschland hinweg nach Südosten.
Die Morsezeichen QAM, die lange Zeit die Wetterkarte beendeten, bedeuteten, wie wird das Wetter, waren aber irgendwann genauso außer Zeit gefallen wie die ursprüngliche Karte, die Deutschland noch in den Grenzen von 1937 zeigte. In den 70er Jahren war das politisch nicht mehr tragbar. Trotzdem protestierten nicht nur die vertriebenen Verbände dagegen, dass statt großdeutscher Grenzen jetzt nur noch Flüsse und stilisierte Mittelgebirge zu sehen waren. Auch der DDR ging damit das Feindbild einer vermeintlich revanchistischen BRD verloren, das allerdings Heinz Grote, Kommentator beim Deutschen Fernsehfunk in Ost-Berlin, flugs umzudeuten vermochte.
So sieht das jüngste Kind der neuen Bonner Ostpolitik aus. Die Grenzen sind samt und sonders verschwunden. Europa ist gewissermaßen eingedeutscht worden. Millionen Menschen in diesem grenzenlosen Europa werden von der Bonner Gesetzgebung seit über 20 Jahren als westdeutsche Staatsbürger betrachtet und beansprucht. Die unverschämte Anmaßung ist genauso grenzenlos wie die neue Fernsehwetterkarte.
Die über Mitteleuropa und Frankreich liegende Bewölkung zog sich bei ihrer Ost- und Südostverlagerung zu einer ausgeprägten Kaltfront über Deutschland zusammen.
1990 erregte die Wetterkarte wieder die Gemüter, als sie schon im Juli grafisch die deutsche Vereinigung vollzog. Verantwortlich dafür war der Leiter der Wettergrafik, Matthias Peinelt.
Als ich den Auftrag erhalten habe, das Design zu entwickeln, war ja schon absehbar, dass es zur Einheit kommen wird. Und dann habe ich ganz gewagt, also das Deutschland zu zeigen, wie wir es heute kennen. Unser damaliger Chefredakteur, der Herr Sternburg, schluckte erst und sagte, naja, bis wir auf Sendung gehen, dann werden ja wohl die Verträge geschlossen sein. Wir wagen es einfach mal. Wir stellen das vor.
Und der federführende NDR und die ARD-Intendantenrunde segneten das ab mit der Überlegung, so Peinelt.
Selbst wenn es erstmal eine Trennung weitergeben sollte, an die keiner geglaubt hatte, dann zeigen wir das Wetter für ganz Deutschland.
Man sieht, das Thema Wetterkarte war immer auch ein politisches. Und auch die Frage, welche Städte dürfen auf die Karte, wird immer wieder neu gestellt. Wie Redaktionsleiterin Silke Hansen erklärt, hat das aber nichts mit der Bedeutung der Städte zu tun.
Bei der Wetterkarte steht ja das Wetter im Vordergrund. Deswegen dienen die Städte tatsächlich nur zur Orientierung. Bei den Landeshauptstädten ist auch so eine Sache, da liegen ja ein paar relativ nah beieinander, Mainz und Wiesbaden zum Beispiel.
Noch im letzten Jahr beschwerte sich die AfD über angebliche Panikmache. Die heißen Temperaturen des Sommers waren rot in der Wetterkarte verzeichnet worden, was, wie die ARD selbst zu berichtigen wusste, immer schon so gewesen war. Es konnte also keine Rede davon sein, dass die betont ernsthaft gehaltene Wetterkarte eine Art Klimahysterie schüren würde. Ohnehin, sagt Joachim Pütz, einer von vier Redakteuren, die in der Tagesschau um 20 Uhr das Wetter sprechen.
Es ist keine Wetterkarte mehr, obwohl der Begriff sich hartnäckig hält. Es sind ja jetzt alles Computeranimationen, Filme, bewegte Filme.
In der Anfangszeit mit Pappvorlagen gebastelt und in Trickfilmtechnik aufwendig abfotografiert, heute per Computertechnik am Bildschirm erstellt. Und das ist natürlich nicht die einzige Änderung. Wurde in den Anfangsjahren schlicht der Text des Deutschen Wetterdienstes aus Offenbach vorgelesen, wird er heute redaktionell aufbereitet.
Akustisch ist die Sprache moderner, spontansprachlicher geworden. Wir versuchen halt diese meteorologischen Worthülsen, die ohnehin der Zuschauer nicht wirklich versteht, zu vermeiden.
Also keine Niederschläge mehr, sondern wirklich Regen oder Hagel.
Heute Nacht erreicht der Orkan seinen Höhepunkt.
Bei allen Neuerungen, die Wetterkarte, wie man sie immer noch nennen kann, hat den Versuchungen zum Entertainment widerstanden. Aus dem Wetterteam des federführenden HR in Frankfurt ist inzwischen ein Wetterkompetenzzentrum geworden, das die ganze ARD mit Wetterberichten beliefert. Dann auch mit Hintergrundstücken zum Klima und mit Unterhaltungselementen. Nur die Wetterkarte bleibt auch nach 60 Jahren die Wetterkarte.
Brigitte Baetz über 60 Jahre Wetterkarte. Und Leidenschaft gehört auch hier mit dazu. Wenn live berichtet wird vom Fußball, dann geht die Stimme der Kommentatoren rauf und runter und die Zuschauer werden so gut mitgenommen. An diesem Spieltag der ersten Bundesliga allerdings stand ein anderes Thema im Mittelpunkt der Leidenschaft.
Karl-Heinz Rummenigge beruhigt Dietmar Hopp. Es gibt schon wieder schlimme Plakate. Dieses Mal aus der Kurve des FC Bayern. Die Bayern führen, man muss sich das vorstellen, mit 6:0 bei der TSG. Hansi Flick zeigt die 6 und dann kommen die Schmähgesänge und die Plakate. Unfassbar, absolut beschämend. Und das Spiel wird erneut unterbrochen. Christian Dingert sagt Schluss, weil es noch ein Plakat gibt. Unfassbar. Die Mannschaften versammeln sich in den Katakomben.
Hintergrund der Empörung waren Plakate, mit denen Stadionbesucher, SAP-Gründer und Fußballmäzen Dietmar Hopp beschimpft haben. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, ordnen wir das vorweg mal ein. Warum wurde und wird Hopp derart geschmäht?
Ja, das hat schon eine lange Vorgeschichte. Schon seit über 10 Jahren gibt es Plakate, Banner und Aktionen gegen ihn. Am berühmtesten sicher das Banner, das ihn im Fadenkreuz zeigt. Für einige der Fans ist Dietmar Hopp zum Sinnbild geworden für die Kapitalisierung des Fußballs als Investor, der einen kleinen Dorfverein in die Bundesliga geführt hat. Die lautesten Kritiker, die kamen immer aus Dortmund, von Borussia Dortmund. Von denen stammte auch dieses Fadenkreuz-Banner. Und da gab es immer wieder mal Beleidigungen, weshalb vor einigen Tagen die BVB-Fans für 2 Jahre von Spielen in Hoffenheim ausgeschlossen wurden. Und das, obwohl der DFB 2017 eigentlich angekündigt hatte, dass es Kollektivstrafen nicht mehr geben würde. Und deshalb gab es jetzt an diesem ganzen Wochenende immer wieder Aktionen und Banner mit Beleidigungen gegen Dietmar Hopp.
Eben haben wir einen Kommentar gehört aus der Übertragung von DAZN vom Spiel des FC Bayern, das unterbrochen wurde. Wie haben andere Redaktionen denn über die Vorfälle berichtet?
Ja, eigentlich kann man sagen, sehr unterschiedlich. Vielleicht kann man es am besten, wenn auch etwas pauschal, auf den Punkt bringen. Die Redaktionen, die ganz nah dran sind am Bundesliga-Geschehen, die live vor Ort im Stadion waren, von dort berichtet haben, die auch sehr nah an den Vereinen und Verbänden sind, die waren eher emotional unterwegs, so wie wir es gerade auch gehört haben. Die Redaktionen, die etwas mehr Zeit hatten, die haben dann schon deutlich ausgeruhter die ganze Debatte sich angeguckt. Zum Beispiel hat es am Samstagabend bereits bei Spiegel oder bei Zeit Online Einschätzungen und Analysen gegeben. Das ist so die Bandbreite, in der wir uns bewegen. Wir können auch hier ins eigene Haus gucken, bei uns im Deutschlandfunk in der Sportredaktion. Da gab es am Samstagabend eine Sendung, gut anderthalb Stunden nach Abpfiff. Und in der haben wir ein Interview gesendet mit einem Blogger aus der Bayern-Fanszene und gestern noch dann in der Sonntagssendung ein einordnendes Gespräch und einen Kommentar dazu.
Man kann also sagen, Empörung nicht überall, aber fast aller Orten, zumindest zu Beginn. Jetzt finden einige, wie beispielsweise Philipp Köster, Chefredakteur des Fußballmagazins Elf Freunde, die Vorfälle wurden zu hysterisch begleitet, auch in den Medien. Ist etwas dran an dieser Einordnung? Haben die Medien übertrieben?
Ja, das kommt tatsächlich darauf an, wen man genau im Blick hat. Vielleicht nehmen wir noch ein Beispiel vom Samstag. Die Tagesthemen in der ARD haben beispielsweise mit einem sporthistorischen Moment begonnen, so hat es der Moderator gesagt, nämlich, dass sich die Teams aus Hoffenheim und Bayern eine Viertelstunde lang den Ball nur noch hin und her geschoben haben, ohne gegeneinander zu spielen, was ja auch an sich erstmal außergewöhnlich ist. Die Hysterie, die Philipp Köster vermutlich meint, diese Weltuntergangsstimmung, die konnte man aber tatsächlich hier und da spüren, ist aber von vielen Funktionären auch geschürt worden. Ich erinnere vielleicht mal an den Auftritt von Fritz Keller vom DFB-Präsidenten im aktuellen Sportstudio im ZDF. Der sprach von einem absoluten Tiefpunkt. Das heißt, die Funktionäre selbst haben ins alleroberste Fach gegriffen, den Fall sehr hoch gehängt. Und dann im Zusammenhang mit diesen Bildern dieser sich hin und her kickenden Mannschaften und den Gesten der Bayern in Richtung Dietmar Hopp, die ja vermutlich, weil sie es im Vorfeld wussten, zumindest lange darüber nachdenken konnten, wie sie darauf reagieren, das hat dann diese große Welle ausgelöst.
Eine andere Kritik, die aktuell geäußert wird, lautet, beim Thema Rassismus gegenüber schwarzen Spielern müsste ein ähnlicher Aufschrei erfolgen. Findet das Thema Rassismus auch medial tatsächlich noch zu wenig Beachtung?
So ganz pauschal gesagt, zu wenig Beachtung würde ich nicht sagen. Spannend ist aber schon, wie unterschiedlich jetzt die Reaktionen sind im Vergleich zu den rassistischen Vorfällen, die wir vor ein paar Wochen zum Beispiel beim Pokalspiel Schalke gegen Berlin hatten, als Jordan Torunariga von Hertha beleidigt wurde. Damals war auch ein Aufschrei groß, wenn auch anders. Lag vielleicht auch daran, dass es ein Dienstagabend um 23 Uhr war. Eine spannende Frage wäre ja ganz hypothetisch, wenn es am Samstag diese Unterbrechung gegeben hätte wegen rassistischer Beleidigung, wie es dann abgelaufen wäre. Ich vermute mal, das Echo wäre ähnlich wie jetzt. Klar ist auf jeden Fall beim DFB, aber auch in den Medien muss man sich jetzt daran messen lassen, was in den nächsten Tagen und Wochen passiert. Morgen zum Beispiel Schalke gegen Bayern im Pokal und die Schalke haben schon angekündigt, sollte es irgendeine Schmähung, irgendeinen Ausfall geben, werden sie sofort den Platz verlassen.
Sagt Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Vielen Dank.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Jörg Kleine, ich bin Chefredakteur der Goslarschen Zeitung. Und unsere Schlagzeile für morgen, die lautet, bei den Eltern ist Dampf auf dem Kessel. Es geht darum, dass eine Schule zu klein geworden ist. Kann sie erweitert werden, muss sie umziehen, müssen die Grundschulstandorte in Goslar grundsätzlich durcheinander gewürfelt werden. Und diese Fragen beschäftigen natürlich die Eltern und die Lehrer auch intensiv. Und die politische Diskussion wankt hin und her. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen und ist der große Aufmacher für uns morgen.
Jazzmusik in Deutschland als gelungene Einwanderungsgeschichte. Davon handelt Play Yourself Man, gleich Thema im Büchermarkt mit Angela Gutzeit. Das war Medias Res mit Michael Borgers. Tschüss, machen Sie es gut.